Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Ich vermute ja bis heute, dass Morten die Vorlage für die Monchichis war auch. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Monchichi. Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir sind wieder da. Diesmal mit dem Thema und unserer Zielsetzung, das Jahr 1986 aufzuarbeiten. Wir haben wieder schöne Geschichten, die der Thomas uns kredenzen wird aus Politik, Werbung und Schönheit. Und Kosmetik. Und wir haben natürlich die Jahrescharts, die deutschen Jahrescharts des Jahres 1986 für euch hier vorbereitet und die werden wir rauf und runter zitieren. Und dann legen wir mal los, würde ich sagen.
Genau. Also 1986, das kann ich schon vorwegnehmen, das war das Jahr, in dem wir gelernt haben in der Jugend, dass wir die Technik nicht im Griff haben. Tschernobyl, Challenger und ein, zwei andere Dinge, die da noch passiert sind, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dann fangen wir wie immer an mit den Lügen und den Wahrheiten über das Jahr. Also Lüge, Wahrheit Nummer 1. In den USA kommt es zur Iran-Contra-Affäre, bei der die USA unter Ronald Reagan dem Erzfeind Iran Waffen liefert und das Geld nimmt, um die Contras in Nicaragua zu unterstützen, die ihr Geld wiederum mit Kokainschmuggel in die USA verdienen. Und die werden unterstützt, die Contras, damit sie die in freien Wahlen gewählte regierende Regierung in Nicaragua stürzen soll, obwohl der amerikanische Kongress das ausdrücklich verboten hat, dass die unterstützt werden, die Contras. Das ist also Lüge, Wahrheit Nummer 1. Stimmt oder stimmt nicht? Könnt ihr euch überlegen, ob da mal was war, ob das so stimmt, wie ich das erzählt habe. Zum Ersten, dann Lüge, Wahrheit Nummer 2. Keine Angst, es wird nicht jedes Mal jetzt so politisch. Das war eigentlich das Einzige. Am 8. April gerät der kalifornische Ort Carmel in die Schlagzeilen, weil dort der Schauspieler Clint Eastwood mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt wird. Stimmt oder stimmt nicht? Die hatten ja schon einen Schauspieler als US-Präsident. Vielleicht hat Clint gedacht, gar nicht besser, so schwer war es auch nicht, aber genau, also könnte sein, dass das stimmt oder auch nicht. Und das Dritte, im WM-Finale, also Fußball-WM natürlich, in Mexiko verliert Deutschland gegen Argentinien mit 3:2. Das ist weder Lüge noch Wahrheit, das ist klar. Jetzt der Punkt, um den es geht. Das entscheidende Tor erzielt Diego Maradona unter Zuhilfenahme seiner Hand und behauptet später, das Tor sei von der Hand Gottes erzielt worden. Das also Lüge, Wahrheit Nummer 3. Hast du schon einen Verdacht?
Ja, ich hab schon einen Verdacht.
Okay, gut. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuhörer auch schon einen Verdacht haben, aber wir werden sehen am Schluss, was stimmt und was nicht stimmt.
Weil ich, glaube ich, zwei Sachen ausschließen kann, weil ich meine, mich daran erinnern zu können. Bildung durch Ausschlussverfahren.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir wie immer mal mit den Charts des Jahres 1986 an. Ich erwarte Großes. Übrigens, zu Take On Me habe ich noch mal recherchiert. Das findet man auch in den Shownotes zur Folge 85. Da haben wir uns ja gewundert, dass das in 85 so tief stand. Das ist erst im September rausgekommen, diese neue Version von Take On Me. Es gab ja 1984 schon eine Version von Take On Me. Die hat ganze 300 Einheiten europaweit verkauft. Allerdings muss man sagen, dass die Version nicht so cool war, wie die Version, die dann 85 gemacht worden ist. Und das Video war natürlich damals auch noch nicht. Das kam dann zu der 85er Version. Das war ja stilprägend, hat über 1 Milliarde Abrufe bei YouTube. Findet ihr in den Shownotes zum Jahr 85. Aber ich bin gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass Take On Me auch dieses Jahr in 86 wieder auftaucht. Aber das wird uns jetzt der Christian gleich erzählen.
Ja, das wird er gleich sagen. Noch ganz kurze Anekdote, was ich jetzt erst erfahren habe. Wusstest du das? Aha, seinerzeit das erste Elektroauto in ihrem Land gefahren hat. Dieses Auto hatte aber keine Zulassung. Zulassung im Sinne von Straßenverkehrsordnung. Die sind mehrfach angehalten worden von der Polizei und mussten Strafe zahlen. Dann ist es so weit gekommen, dass das Auto beschlagnahmt wurde und haben dann tatsächlich bei einer Versteigerung dieses Elektroautos, dann sind die da hingegangen und haben es dann zurückersteigert. Lustige Geschichte. Habe ich auch vorher noch nie was von gehört. Aber das ist tatsächlich sind die schon Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre muss das gewesen sein, irgendwie schon mit einem Elektroauto da rumgedüst.
Okay. Ich kannte nur die Geschichte, dass in ihrer Bandlimousine, da haben sie die Türgriffe unter Strom setzen lassen, weil die Fans halt immer ins Auto eindringen wollten. Sag mal, das mit Elektroauto gemeint?
Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Die wahre Geschichte ist, dass das Ding nur unter Strom stand. Ja. Nein, das wurde aber mit Bildmaterial belegt.
Ja, man muss natürlich schon sagen, also gerade auch wenn man sich die Videos nochmal anschaut, ich habe mir die angeguckt von Take On Me, beide Videos, die es damals gab, der Morten Hacke. Also wenn ich damals ein junges Mädchen gewesen wäre, ich hätte mich hoffnungslos in den verliebt. Das muss man schon sagen. Der sah halt schon anders da aus als die ganzen anderen Männer zu der Zeit.
Ja, sehr viel besser. Ja, das stimmt. Das
schön. Zeitlos eigentlich. Ja. Also den sieht man heute und denkt, ja, sah cool aus damals. Also
ich vermute ja bis heute, dass Morten die Vorlage für die Monchichis war auch. Ich finde, das sah ein bisschen aus wie ein Monchichi. Ich glaube, dass er da Modell gestanden hat für die ganze Angelegenheit.
Ja.
Die Monchichis waren aber auch gut. Den konnte man immer den Daumen in den Mund stecken.
Du, ey, lass dich ein. Ich wusste gar nicht, was es ist, bis ich mal nachgeguckt habe, was das sein soll.
Du hattest eine schwere Kindheit, ne? Du hast
alle hatten was Monchichi. Was soll ein Junge mit Monchichi anfangen? Ich hatte F-14 Kampfpuppe, die ich mit dem Revolt zusammengebaut habe und lauter so Sachen. Und dann natürlich einen Kriegsdienst verweigert. Kannst du das ja vorstellen.
Das passt doch. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich, glaube ich, einen Monchichi. Ich hatte, glaube ich, auch einen männlichen und einen weiblichen. Der Unterschied war allerdings nur eine Schleife im Haar, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die weiblichen Monchichis irgendwie was anderes konnten. Ich habe irgendwas, was die Jungs nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall. Es kann aber auch sein, dass ich die einfach geerbt habe oder so. Keine Ahnung. Ich meine mich aber daran erinnern zu können, dass ich welche hatte. Ja, komm, lass uns mal beginnen. Charts, Platz 100. Es geht auch direkt hier ganz furchtbar los. Das ist auch so ein Lied, wo man alles kaputt schlagen möchte. Geht mir auf jeden Fall jedes Mal so. Ice in the Sunshine von Beagle Music Limited. Das ist immer das Lied für die, die es jetzt nicht wissen. Das dürften die wenigsten sein. Ist immer das Lied, nachdem im Kino Eis verkauft wird.
Genau, die animierte Werbung war das, ja.
Ganz, ganz schlimm. Dann geht's aber auch nicht unbedingt besser weiter. Easy Lady auf Platz 99 von Spagna.
Spagna, ja, das war Spagna. Die war doch dann später auch im Euro-Disco in den 90ern war die doch dann.
Ja, das würde passen. Tatsächlich, die hätte ich jetzt gar nicht, also 86 noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nasty von Janet Jackson.
Mhm.
Ah, Wahnsinn. Dann geht's aber richtig geil weiter. Hier auf Platz 97 kann ich nur empfehlen, für den romantischen Abend zu zweit, immer wieder gerne genommen, Engelbert Humperdinck mit The Spanish Night is Over. Also wenn das ist der Erotik-Hit des Jahrhunderts, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Dann ein Titel, den ich jetzt, ach doch, ich kenne ihn doch, von Bab, Time is Cash, Time is Money. Zu Bab möchte ich auch nichts Despektierliches sagen, weil ich irgendwann vielleicht nochmal in Erwägung ziehe, nach Köln zu fahren. Und das würde mir dann verwehrt werden, auf jeden Fall. Ganz, ganz schlimm. Dann Touch in the Night von Silent Circle.
Boah, ja. Immerhin, also von den Songs, die du genannt hast, mit Abstand der Beste. Es war immerhin Synthie-Pop. Es war halt das Problem, dass damals Synthie-Pop schon einen schweren Stand hatte, ne? Also das war eigentlich ein ganz cooler Song. Wenn der 3 Jahre früher rausgekommen wäre, hätte man das wahrscheinlich anders da gesehen. Aber dann war Synthie-Pop schon so ein bisschen durch. Es war ja auch mit Italo Disco, da ist ja nicht mehr viel passiert, ne? Ja. Also alles, was danach kam, war ja überhaupt kein Erfolg mehr, ne? Also zum Beispiel das Gazebo-Album, was auch schon 85 kam, Telefon Mama, das ist nicht mal mehr in die Charts gekommen. Ja,
erschreckend.
Also gar nichts, ja, in Deutschland. Und das ist eigentlich ein cooles Album. Ja, und hier, also auch bei Silent Circle. Würde mich auch interessieren, was sie heute machen. Es war ja nie so eine Riesennummer, aber es hat immerhin funktioniert, ja.
Ja, die werden wahrscheinlich Taxi fahren. Waren das Deutsche? Nein, ne?
Doch, natürlich, es war eine deutsche Hip-Hop-Band, ja, klar.
Tatsächlich. Ja.
Das war auch, wieder genau das Problem, weil die kamen ja nicht aus England, die waren ja nicht cool, ne? Ja. Das war ja bei allen, selbst Alphaville haben sie ja alle irgendwie vorgeworfen, dabei war das ja mindestens mithalten können mit dem, was die internationalen Sachen damals gemacht hatten. Ja.
Ja, das war 94 zusammen, allerdings mit Huey Lewis and the News, Stuck With You, finde ich, ja, ist okay. Das war so ein Radiolied, ne? Das
Video war halt ganz nett gemacht, ne?
Ja, es war ganz cool, das stimmt. Da meine ich mich auch dran erinnern zu können, dass das ganz nett war. Auf 93 zum ersten Mal jetzt hier bewusst In the Army Now von Status Quo. Ah, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Dann auf Platz 92 USSR von Eddie Hampton. Kenne ich nicht den jungen Mann. Auf Platz 91 Little Girl von Sandra. Auch sehr, sehr schön. Mhm. Auf Platz 90 I Just Die in Your Arms von der Cutting Crew. Boah, das war okay. Kann man machen, ne? What Have You Done For Me Lately von Janet Jackson nochmal. Die scheint in dem Jahr wirklich irgendwie ein Album veröffentlicht zu haben, wo nochmal ein paar Singles raus mussten. Auf Platz 88 die völlig unbekannte Band Depeche Mode mit A Question of Time. Wunderbar. Mhm. Auf Platz 87 A Good Heart von Fergal Sharkey. Geiles Lied. Geiler Typ. Ich kann ihn gut leiden. Ehrlich, ich finde den total cool. Dann auf 86 Love Touch von Rod Stewart. Auf Platz 85 Saving All My Love For You von Whitney Houston. Ach, yeah.
Das da ist ging es los mit diesem Geheule, ne?
Ja, mit dem Genöle und Geheule.
Ja, schlimm.
Es konnte kein gutes Ende nehmen. Es konnte einfach kein gutes Ende nehmen. Auf Platz 84, Hi, Hi, Hi von Sandra. Auf Platz 83, Absolut Beginners von David Bowie. 82, What's the Color of Money von Hollywood Beyond. Das hätte ich jetzt Hollywood auch den Interpreten hätte ich jetzt auch nicht herbei zitieren können. Aber das Lied ist auch so schon schlimm genug.
Ach, auf Platz fand ich nicht so schlecht.
Ja, okay. Den mache ich nicht. Dann mache ich nicht. Auf Platz 81 Bad Boy von Dan Harrow. Auf Platz 80.
Ah, Dan Harrow, ja.
Das ist ein Schätzchen, ne? Auf Platz 80 Wegen dir von Niki. Also auch ganz schlimm. Auch keine Menschen. Ganz, ganz schlimm.
Ja, aber das war das klassische Schlagerprinzip. Junges Mädchen singt für alte Männer einen Song und funktioniert dann halt irgendwie, ja. Also das hat schon häufig funktioniert. Es funktioniert heute ja auch sehr gut, ne? Und das hat die halt damals gemacht. Ich fand's doof, aber ja.
Ja, machst du nix. Dann auf 79 Heartbreak Hotel von CC Catch. Auf Platz 77 Invisible Touch von Genesis. Das kann man ja auch wohl machen. Zusammen mit nochmal CC Catch, 'Cause You're Young. Auch sehr schön. Dann machen wir mal bis 75 weiter. Mhm. Da haben wir jetzt noch auf 76 True Blue von Madonna und 75 Different Corner von George Michael. Also auch ein schönes Lied. Mhm. Ist auch so.
Ja, auch. George Michael fand ich schon.
Ja.
Der hat das gut gemacht. Ja, ne?
Ja, dann würde ich jetzt erstmal hier stoppen.
Dann komme ich mal mit Weltgeschichte. Fangen wir mal an. Am 1. Januar führt Deutschland den Erziehungsurlaub ein. Ne, also da durfte man zum ersten Mal, wenn man ein Kind auf die Welt gebracht hat, musste man am nächsten Tag nicht mehr arbeiten gehen. Übrigens in der Schweiz haben die erst, wenn ich mich recht erinnere, vor 2 Jahren den Vaterschaftsurlaub eingeführt. Vorher gab's, wenn man Glück hatte, einen Tag. Also insofern war Deutschland da schon recht fortschrittlich, auch wenn es natürlich Erziehungsurlaub damals noch für die Frau war. Und am 1. Januar sind Spanien und Portugal der EU beigetreten. Am 15. Januar schlägt KPDSU-Generalsekretär Gorbatschow dem Westen vor, alle Kernwaffen bis zum Jahr 2000 abzurüsten. Ja, hat eher so mittelmäßig geklappt, ne? das Vorhaben. Und am 24. Januar fliegt die US-amerikanische Raumsonde Voyager 2 am Uranus vorbei und liefert viele Bilder vom Uranus, seinen Ringen und seinen Monden. Das fand ich immer cool, weil da war wir ein kleines Kind, wo die losgeflogen sind, die Voyager, und dann hat man immer wieder was von denen gehört.
Krass, wo ist die jetzt?
Weit außerhalb des unseres Sonnensystems sind die inzwischen. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche von denen noch was liefert, aber ein paar, ich glaube, eine von denen funkt noch, wenn ich es genauer weiß. Aber am 28. Januar war der Spaß schon vorbei für die NASA. Die US-Raumfähre Challenger bricht kurz nach dem Start zu ihrer Mission auseinander. Alle 7 Astronauten kommen ums Leben. Ja, das war für die 80er so ein ikonisches Bild. Das hat jeder, glaube ich, im Fernsehen gesehen, wie dann später 2001 die Twin Towers. War ja auch technisches Versagen gewesen. Und am 19. Februar hat die Sowjetunion das Kernmodul der Raumstation Mir in die Erdumlaufbahn geschossen, die ja dann bis vor einigen Jahren noch dann auch geflogen ist. Am 25. Februar hat Michail Gorbatschow seine Idee von Glasnost, also Offenheit, mehr Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit, und Perestroika, also einem Umbau des Landes, vorgestellt. Und am 28. Februar ist in Stockholm der amtierende schwedische Ministerpräsident Olof Palme einem Attentat zum Opfer gefallen. Man weiß bis heute nicht, wer das war. Gibt da diverse Theorien, auch Verschwörungstheorien. Und eine Sache, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, am 5. April spielt Jean-Michel Jarre, also den hatte ich schon auf dem Schirm, anlässlich des 150. Geburtstags des US-Bundesstaats Texas und der Stadt Houston im Space Center der NASA ein Konzert vor mindestens 1,3 Millionen Zuschauern und erhält einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde.
Ah.
Also der hat es damals schon schlau gemacht, Jean-Michel Jarre hat sich schon gleich auf so große Events verlassen, das gemacht, musste nicht so sich durch die Fernsehshows tingeln, um seine Platten zu verkaufen, ging auch so. Und es gibt einen Grund, warum das Thema verdrängt worden ist, weil am selben Tag gab es nämlich einen Bombenanschlag auf die Westberliner Diskothek Labelle. Da gab es 3 Todesopfer, und die Labelle war eine Disco in Westberlin, bei der vor allen Dingen US-Soldaten waren, vor allen Dingen farbige US-Soldaten. Und man hat damals sofort gesagt, Libyen war schuld an dem Anschlag. Das war damals ein sehr, sehr großes Thema, auch international, weil die Amerikaner sich natürlich angegriffen gefühlt haben, und Ronald Reagan, der alte Cowboy, hatte nichts Besseres zu tun, als dann am 14. April aus Großbritannien und der USA Tripolis in Libyen anzugreifen, dort zu bombardieren, quasi als Strafexpedition, hätte man das früher genannt. Dieser Angriff, den er da gemacht hat, wiederum, sagt man, hat dann zur Folge gehabt, dass 1988 der Lockerbie-Anschlag auf die Pan Am durchgeführt worden ist. Da kommen wir 1988 noch dazu, weil der Lockerbie-Anschlag ist ein sehr interessantes Thema, wo auch einiges mehr noch hätte schiefgehen können, als schiefgegangen ist. Also insofern war diese Ursache, dieser Anschlag auf die Labelle, klingt erstmal so klein, ja, ist ein Anschlag gewesen auf eine Disco, aber hatte sehr, sehr viel Folgen, auch weil Reagan natürlich immer verstanden hat, wenn mal Gewalt da war, die maximal möglich eskalieren zu lassen, und dann ist es halt zu Gegengewalt gekommen. Mhm. Also übrigens, zur Labelle-Anschlag gibt es einen sehr interessanten Enthüllungen, die dann in den 90er Jahren rausgekommen ist. Und zwar haben die Bürgerbüros nach der Wiedervereinigung in den Stasi-Akten Hinweise gefunden, dass 1986 die Staatssicherheit der DDR den Sprengstoff, der kam nämlich aus der libyschen Botschaft in Ost-Berlin, sichergestellt hatte und den arabischen Terroristen wieder ausgehändigt hatte, obwohl sie wussten, dass die damit die Labelle zerstören wollen, die Diskothek. Oh. Also die haben das quasi geduldet, dass sie gesagt haben, macht ja halt einen Anschlag, spielt uns wahrscheinlich in die Karten. Ja, also im Jahr 1986, muss man sagen, sind sehr, sehr viele Dinge passiert, wo man sagen kann, richtig arschlochmäßig ist es gelaufen. da kommen wir noch zu einigen dazu, wo das so war. Am 26. April dann ist eben der Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl bei einem Versuch in die Luft geflogen. Als einen könnte man sagen, klar, war Tschernobyl, aber man darf halt nicht vergessen, hinterher ist ja eine riesige radioaktive Wolke durch ganz Europa gezogen. Das war in den ersten 10 Tagen und man wusste ja nicht so genau, was da jetzt ist. Ja, das heißt, die Politiker haben, viele von denen haben gesagt, oh, ist alles sicher und so weiter, haben demonstrativ Salat gegessen und so, das hätten sie besser nicht getan. Bis zu 10 Kilometer hoch war diese Wolke und hat sich halt eben über ganz Europa verteilt. Und es gibt noch heute zum Beispiel die Strahlenbelastung von Wildschweinen in Sachsen ist immer noch so hoch, teilweise, dass die den Grenzwert nicht einhalten und quasi nicht verkauft werden dürfen. Es ist so, dass, wenn man sich das anschaut, was so ein Unfall macht, also die 30-Kilometer-Zone um das Kraftwerk herum wird man für mehrere 1000 Jahre nicht mehr bewohnen können und die 10-Kilometer-Zone für mehrere 10.000 Jahre nicht mehr bewohnen können. Und weil da ist zum Beispiel das Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Und selbst dann, ne, wenn die Halbwertszeit heißt ja nur, dass die Hälfte abgebaut ist, dann ist immer noch genügend da, dass es dort verseucht ist.
Also sagen wir mal so, da braucht jetzt niemand einen neuen Wohnblock planen innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Also, nee, nicht innerhalb der nächsten 10.000 Jahre, ja.
Es gibt aber mittlerweile wirklich so geführte Touren auch, ne?
Ja, ja, also, natürlich. Ein Freund von mir war auch da, hat ein Fotoband gemacht. Die Exposition, wenn du halt mit dem Strahlenschutzanzug da hingehst und dann nur 1-2 Tage dort bist, die ist natürlich machbar, aber halt eben nicht dauerhaft, ne? Und da gab es natürlich auch dann später in der Kommunikation natürlich eine Menge Fehler, die gemacht worden sind, auch von sowjetischer Seite. Gorbatschow hat später übrigens gemeint, dass Tschernobyl der Auslöser war für den Zusammenbruch der Sowjetunion. Disco-Arty. Jetzt kommen wir zu einer richtig arschlochmäßigen Sache. Und zwar, während diese radioaktive Wolke über Europa geschwebt ist und überall die Belastung war, ist am 4. Mai den Managern des AKWs Hamm Ütrop nichts Besseres eingefallen, als die hatten da ein Problem, das war so ein neuartiger Graphitreaktor. Als sie den befüllt haben, haben sich so Graphitbrocken gelöst von den Kugeln. Und die haben sie gewusst, die müssen wir irgendwie mit Helium da rausblasen. Aber wenn wir das machen, dann gibt's eine große Strahlenbelastung. Und da haben sie Filter bestellt, die kamen aber nicht. Und haben sie gesagt, oh, Bock auf die Filter zu warten und jetzt ja eh alles verseucht. Und haben sie am 4. Mai einfach mal schön den Reaktor mit Helium durchgeblasen und haben eine zusätzliche Strahlenbelastung gemacht. Das ist nur aufgefallen, weil es einen Reporter gab, der gesagt hat, ich traue diesen ganzen Messungen nicht, die hier gemacht werden. Und der hat selber angefangen zu messen und hat auf einmal gemessen, dass da Radioaktivität sehr erhocht ist um das Kraftwerk herum, aber auch von Stoffen, die gar nicht von Tschernobyl kamen. Und dann hat man das festgestellt, ja, die Manager vom Kraftwerk haben schon rausgeredet, war ein Unfall und so weiter. Genau, also
wenn die Suppe sowieso einmal versalzen ist,
ne? Genau, ja, kann man noch was drauflegen, ja. Ich sag mal so, das Vertrauen in die deutsche Atomindustrie nach so einer Maßnahme ist jetzt auch nicht gerade riesig gewesen, ne? So, erster Halbjahr ist auch schon genügend passiert.
Ja, das geht ja über Tische und Bänke hier.
Genau, im zweiten habe ich auch nochmal eine sehr nette Geschichte.
Für gute Laune.
Genau, für gute Laune, ja. Also ja, sehr schön. Man kann dann, wenn man so Sachen sich anschaut, nicht sagen, früher war alles besser.
Nee, das nicht. Aber es genau. Ist ja auch schön. Thomas, unser Dagmar Berghoff-Ersatz. Ja. Ja gut, ich mache noch mal ein bisschen hier mit den Charts weiter. Wir sind bei Platz 74 beziehungsweise Platz 73, den sich zwei Titel teilen, angelangt. Da hätte ich zu bieten Living in America von James Brown. Dann hätte ich noch zu bieten OMD mit Forever Live and Die. Auch coole Nummer, finde ich. Oder kann man machen. Auf Platz 72 Every Beat of My Heart von Rod Stewart und auf Platz 71 Yay Dance With Me von Alphaville. Auf Platz 70 dazu eine ganz kurze Frage. P Machinery Medley with Relax. Als Bandname wird hier aufgeführt
P for Frankie.
Ja, was hat es damit auf sich? Bist du da im Thema?
Es war so ein Mashed-Up-Song. Wir haben quasi P-Machinery und Relax hintereinander geschnitten, sage ich jetzt mal. Aber ich habe, auch wenn man sich das Original anhört, wir bringen es dann in die Spotify-Playlist rein. Ich glaube, die haben bei Relax, die haben nicht die Original-Tracks gehabt, sie haben das nachsingen lassen. Also sie haben es quasi alles nachprogrammiert, diese beiden DJs, würde ich mal sagen, und so zusammengebracht. Hat aber ganz gut funktioniert, war, glaube ich, auch so einer der ersten Mashup-Songs, die es gab.
Ja. Und hat es tatsächlich dann auch in die Jahrescharts hier gebracht.
Und zeigt halt nochmal, wie geil P Machinery war und wie geil Relax war. Also
ja, auf jeden Fall, klar. Ja, auf jeden Fall. Auf Platz 69 Coming Home von Falco. Auf Platz 68 auch richtig cooles Lied, fand ich damals auch total geil. New York, Rio, Tokyo von Trio Rio.
Ach, ja.
Fand ich echt cool. Klassisches One-Hit-Wonder. Ich glaube, wir haben auch schon mal über diesen Titel in der Folge One-Hit-Wonder gesprochen. Dann auf Platz 67 Broken Wings von Mr. Mister. Auf Platz 66 The Way It Is von Bruce Hornsby and The Rage. Sagt mir nichts. Kann ich nichts.
Was? Das war ein Riesending da mit dem Piano. Wundert mich, dass das so tief ist. Das lief eigentlich, glaube ich, ganz. Aber gut, vielleicht auch wieder dann im nächsten Jahr oder so. fand ich jetzt nicht so toll. Also Mr. Mr. Broken Wings, auch wenn ich es heute nicht mehr so gut finde, aber damals ist halt schon so klassischer Rock, Softie, ja, so Balladenkram, aber fand ich damals ganz gut. Ja.
Ich mach mal weiter hier mit Platz 65, Silent Running on Dangerous Ground und Mike and the Mechanics. Auch eigentlich ganz coole Band. Auf Platz 64, Dein ist mein ganzes Herz von Ich hau ihm auf die Fresse, Heinz-Rudolf Kunze. Platz 63, Fire and Ice von Marietta. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, also von wem der Titel ist, obwohl ich den Titel natürlich kenne. Dann schon wieder CC Catch, es hört nicht auf hier, das ist ja Wahnsinn. Strangers by Night, CC Catch. Dann zusammen mit Madonna, Live to Tell auf Platz 61. Platz 60, Charleston von Dan Harrow. Meine Güte, der ist auch schon das zweite Mal jetzt hier. Mhm. Dann auf Platz 59, Say You, Say Me von Lionel Richie. Platz 58, Curie von Laser.
Ja.
Dann auf Platz 57 tatsächlich, ich werde verrückt, Stripped von Depeche Mode. Wenn ihr das nicht kennt, das Lied, solltet ihr euch mal anhören. Das ist wirklich, also wirklich ja, ganz netter Song.
Ja, fand ich damals extrem gut. Also da war ich noch voll Depeche Mode Fan. Also anders als Question of Time hat mir nicht so gefallen, aber Stripped, das war genau mein Ding. Auch mit dem Video da Autos kaputt hauen und so. Das
war dein Ding, ne? Das Video genau, war total erbärmlich. Ja. Toller Song. Also wie gesagt, wenn ihr den nicht kennt, einfach mal googelt mal nach Depeche Mode.
Geheimtipp.
Genau, Geheimtipp. Immer noch. Dann aber hier, jetzt kommt's aber hier ganz, ganz hart auf hart. Auf Platz 56, The Sun Always Shines on TV von AHA. Mega Song. Mhm. Auf Platz 54, den teilen sich wieder zwei. Einmal Don't Leave Me This Way von Communards. Auch totale Nervnummer. Und Stimmen im Wind von Juliane Werding. Es wird nicht besser. Platz 53, Fang das Licht von Karel Gott. Und Darinka. Sehr, sehr schöne Nummer.
Ich meine, Karel Gott hat in den 70ern ein paar richtig coole Nummern gemacht eigentlich.
Ja, nein, Karel Gott hat die geilste Nummer überhaupt. Wie heißt das nochmal?
Ja, Biene Maja hat er gemacht.
Naja, Biene Maja, nee, aber er hat mit Bushido zusammen.
Ach ja.
Für immer ja, jung, genau. Kennst du das? Kennst du das? Die deutsche Version von dem Alpha Will Song, Forever Young? Ja. Karel Gott zusammen mit Bushido. Ganz großes Kino. Aber, also Bushido, wir haben dich lieb. Das sage ich jetzt aber nur, weil ich Angst habe, dass ich es auf die Fresse kriege.
Nee, ich fand Bushido schon immer scheiße, ganz ehrlich. Aber wenn ich Karel Gott gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Was kann er da zu verlieren? Gar nichts, ja?
Ja, nichts.
Und man, was hätten Bushido, der kann ja nicht mal. Wie soll der in der Lage, jemals in seinem Leben, selbst mit Autotune kann er den Refrain nicht singen. Also braucht er jemanden, der singen kann.
Ja, das hat er ganz, ganz schlau gemacht. Ja. Vor allen Dingen, weil das natürlich auch dann ihm nochmal ein ganz neues Publikum offenbart
hat. Dem Karel Gott vielleicht schon. Ja, aber siehst du, Christian, er hat den Integrationspreis bekommen, wir nicht.
Ja, und zu Recht.
Dabei hast du als Gelsenkirchner in Dortmund auch eine ziemliche Integrationsaufgabe.
Auf jeden Fall. Eigentlich hätte der Preis ganz klar in meine Richtung gehen müssen. Auf Platz 52 Samantha Fox mit Do Ya, Wanna Please Me. Samantha Fox, auch großes Thema zu der Zeit gewesen.
Das schon, aber an den Song kann ich mich nicht erinnern, keine Ahnung. Aber gut, Touch Me war schon so ein bisschen gefühlt ein One-Hit-Wonder.
Ne? Ja. Aber die 51 möchte ich noch unbedingt loswerden. The Lady in Red von Ich hau ihm auf die Fresse, Crystal Burke.
Ja, das war auch schlimm, ja. Das lief. Also da bin ich überrascht, dass das nur 51 war, aber wahrscheinlich auch wieder zwischen den Jahren veröffentlicht oder so.
Besteht ja auch Hoffnung. Ich glaube, im zweiten Teil wird's besser werden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch mein persönlicher Eindruck gewesen, ich habe ja so im 84 sehr intensiv angefangen, Musik zu hören und 85 und in 86, wenn man das jetzt mit der ersten Hälfte von 85 vergleicht, ist es ein deutlicher Abfall. Also ganz wenig coole Songs noch, sind viel Müll schon dabei und das wird gegen Ende der 80er auch nicht unbedingt besser werden, befürchte ich. Als 86 kann ich mir erinnern, war schon die Zeit, wo ich im Radio einfach Dinge ausgeschalten habe, weil sie mich genervt haben und das habe ich vor allem nie gemacht. Und dann irgendwann Ende der 80er hatten sie mich so weit, dass ich gar kein Radio mehr gehört habe. Und das ist dann auch so geblieben. Ja, gut, erzähle ich mal ein bisschen was über die Weltgeschichte im zweiten Teil. Und zwar am 8. Juni kommt es zum Hamburger Kessel. Habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, was das ist. Das war einer der meistkritisierten Polizeieinsätze der Bundesrepublik. War das ein rechtswidriger Polizeieinsatz? Also gibt eine Vorgeschichte. Am 7. Juni wollten Demonstrationsteilnehmer gegen das Kernkraftwerk Brockdorf demonstrieren. Angesichts von Tschernobyl nachvollziehbar. Und die Polizei hat nichts Besseres zu tun gehabt, als die Züge anzuhalten und die Autos, die da hinfahren wollten, haben den Reifen zerstochen, Blechschaden verursacht, die nie bezahlt worden sind. Zwei Autos sind sogar ausgebrannt. Also das hat die Polizei gemacht, ne? Nicht die Demonstration. Dran. Und daraufhin gab es dann am 8. Juni eben eine unbewilligte Demonstration für das Recht auf Demonstration. Und bei der ist der Polizei nichts Besseres eingefallen, als den sogenannten Hamburger Kessel zu machen. Die haben also die 860 Personen für 13 Stunden lang einfach eingekesselt und haben die auch stundenlang nicht mal mehr auf die Toilette gehen lassen. Und gesagt, ja, dürft ihr jetzt halt nicht weg. Später ist dann eben rausgekommen, dass das rechtswidrig war. Irgendwie hat man in Hamburg so eine gewisse Tradition, überzogene Polizeimaßnahmen zu machen. Ich weiß auch nicht. Also ich bin ja jetzt nie so kritisch gegenüber der Polizei gewesen, aber wenn ich in Hamburg groß geworden wäre, wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Am 9. Juli ermorden RAF-Terroristen Karl-Heinz Beckurz, Atomforscher und Siemens-Vorstandsmitglied. Also da hat die RAF nochmal zugeschlagen wieder. Das war ja eigentlich heißer Herbst 77 gewesen. Und am 26. und 27. Juli gab es das Anti-Wahnsinns-Festival gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf mit über 100.000 Besuchern. Das war bis dahin das größte Rockkonzert der deutschen Geschichte. Und durchs Programm führten Icy Gulp, den kennst du ja noch von einem Breakdance-Geschichten,
mein Freund Icy Gulp.
Epi Seibert. Das ist interessant, dass ich den...
Der beschissenste Breakdancer der Welt.
Der Name hat mir nie was gesagt, aber der taucht immer jetzt auf, ne, in den 80er Jahren. Also wenn der Icy Gulp das hier mal hört, das wäre mal interessant, sich mit ihm zu unterhalten, was er so alles erlebt hat in den 80ern. Ja, und dann am 31. August im Schwarzen Meer kollidiert das sowjetische Kreuzfahrtschiff Admiral Nachimov mit einem Frachter. 423 Passagiere und Besatzungsmitglieder sterben beim wenige Minuten dauernden Schiffsuntergang. Am 13. September wird Jörg Haider als Vorsitzender der FPÖ in Österreich gewählt. Also da ging das schon los mit dem Jörg Haider. Ja, der hat sich ganz schön lange an der Spitze dann gehalten, bis er vollgesoffen an Baum gefahren ist, wenn ich mich recht erinnere. Also da hat man gesehen, wo es dann schon in den späteren Jahren hingehen wird schon. Am 10. Oktober schlägt die RAF schon wieder zu und tötet den deutschen Diplomaten Gerold von Braunmühl. Und jetzt kommt nochmal die zweite Geschichte, die ziemlich arschlochmäßig ist. Und zwar betrifft das dieses Mal die Schweiz. Am 1. November gab es ein Großband beim Chemiekonzern Sandoz in der Schweizer Halle in Basel. Und dort sind 151 Tonnen Chemikalien abgebrannt. Und die Rettungskräfte, die Feuerwehr hat gesagt, ja, wir können da gar nichts machen, nur dafür sorgen, dass das Feuer nicht übergreift auf die anderen Gebäude, was durchaus sinnvoll war, weil die Schweizer Halle ist ein riesiges Industriegebiet, also ein Chemieindustriegebiet in der Nähe von Basel. Und neben dem Lagerbau war zum Beispiel ein riesiger Kessel mit Phosgen. Phosgen ist ein Giftgas, was man noch aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Das heißt, das war schon korrekt, was die Feuerwehr so gemacht hat. Das Problem war nur, dass das Löschwasser in den Rhein geflossen ist und dementsprechend zu einem riesigen Fischsterben im Rhein kam, bis runter eben auch zu Ludwigshafen-Mannheim. Der ganze Rhein war rot gefärbt. Die rote Farbe war nicht so schlimm, aber halt die ganzen Chemikalien und die ganze Mischung. Und das Problem war natürlich auch, dass weil da so viele Chemikalien in der Lagerhalle waren, gab es halt immer unerwartete Reaktionen, als sie da gelöscht haben. Das haben sie immer geschafft. Das war auch nicht das, was ich jetzt sagen wollte. Also es hat Sandoz gemacht. Ja. Und am 11. November fällt der Firma Ciba-Geigy, die saß auch in Basel, auch Chemiekonzern, nichts Besseres ein, als 400 Kilogramm Atrazin in den Rhein zu leiten, weil sie sich gesagt haben, fällt ja nicht auf. Ne? Ist ja eh verschmutzt, die sind ja eh alle tot. Können wir den Scheiß statt Lecker zu entsorgen.
Dann haben wir ja wieder die versalzene Suppe, ne?
Genau, ja. Ciba-Geigy und Sandoz haben später übrigens, weil die beide so geil waren, zu Novartis fusioniert. Das dazu, der Nachfolgebetrieb ist dann irgendwann an Clariant verkauft worden, so wie man das immer macht, ne, dass man bloß nichts mehr damit zu tun hat. Es ist auch so, dass in Schweizer Halle selbst das Gelände nie saniert worden ist und die Umweltbehörden sagen halt einfach, na ja, so schlimm ist die Belastung jetzt auch nicht mehr, man muss es halt nur beobachten und so, ne. Also selbst in der reichen Schweiz ist da nie sauber saniert worden, was so Sachen angeht. Also naja, wird es nicht gerade so toll gelaufen. Und natürlich hat eben Sandoz die Firma auch verkauft dann, ne, an Clariant. Also heute ist Clariant zuständig und die sagen natürlich, ja, wir haben ja damit nichts zu tun gehabt. Ne? Das hat man in Bhopal, hat man den Trick ja auch schon angewandt. Ja. Und jetzt habe ich nur noch drei Sachen. Am 5. November hat die DENIC den Datensatz für die Internetkennung.de angelegt in der IANA-Datenbank. Also seit dem 5. November 1986 hätte man theoretisch ins Internet gekönnt. Hätte man sich schon sichern können, diverse Homepages mit dem Titel DE hinten dran.
Hätte man das mal gemacht.
Hätten wir das mal gewusst, ja, genau. Und am 17. November hat die französische Stadtguerilla-Truppe Action Direct den Renault-Direktor Georges Besse umgebracht. Und zwar, weil sie ihn als Hauptverantwortlichen für Massenkündigung des Automobilherstellers angesehen hatten. Deswegen haben die den umgebracht. Wenn man sich das anschaut, wie heute mit Massen- und Entlassungen umgegangen wird, dass dann die Kurse steigen. Interessant, ne? Wie man in den 80er Jahren damit umgegangen ist.
Finde ich also eine etwas drastische Maßnahme, muss ich tatsächlich sagen.
Aber das zeigt halt, also in den 80ern war das halt, wenn du da Leute entlassen hast, da war das ein Riesenskandal. Da hieß es, was soll die Scheiße, ihr macht Gewinn und so. Heute wird es einfach hingenommen. Ich will damit nicht sagen, dass man jetzt gleich Leute umbringen soll, auf keinen Fall. Aber es zeigt halt, wieso die Stimmung in den 80ern da generell war. Deswegen habe ich das ausgepickt, genau, ja. Wenn du siehst, wie sich Unternehmen teilweise verhalten haben an den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ja, würde ich sagen, ja.
Da kann man schon mal ein bisschen...
Da kann man schon sagen, ihr verarscht uns von vorne bis hinten.
Kann man schon ein bisschen kritisch sein, ne?
Letzter Punkt. Am 19. Dezember durfte der sowjetische Regimekritiker Andrei Sacharow, wurde von der Regierung rehabilitiert und darf aus der Verbannung nach Moskau zurückkehren. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass der dann wieder zurück durfte. Inzwischen ist es ja wieder genau umgekehrt, ne? Dass du als Regimekritiker, meine Verbannung ist da wahrscheinlich, heißt ja heute gleich ins Gefängnis stecken, ne?
Oder verschwinden.
Genau, oder verschwinden lassen oder irgendeinen Anschlag oder was auch immer. Also damals ist das da eigentlich dann, waren das von der Seite ganz gute Zeichen. Also immerhin, sie kommen immer ganz positiv aus dem Jahr dann rausgekommen und dann darfst du weitermachen und dann komme ich später noch mit Sport und den anderen Themen dieser Filme und so weiter.
Derweil machen wir dann jetzt mal weiter mit den Charts und würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz keck vor und tasten uns bis auf Platz 10 ran.
So weit willst du kommen, bis 10?
Ja. Aber deswegen werde ich das beschleunigen. Also wir lassen es schneller laufen. Wir haben auf Platz 50 Nikita von Elton John, leck mich doch am
weißt du schon. Da gibt's übrigens eine nette Geschichte zu erzählen zu Nikita. Und zwar, Nikita ist ja ein männlicher Name in Russland, trotz des A's hintendran.
Ja.
Nikita Gruschow zum Beispiel, ja, so. Und der Song von Elton John über den Soldaten Nikita ist also ein Liebeslied von einem Mann an einen Mann. Soweit okay, war ja auch kein Wunder. Elton John, seine sexuelle Orientierung war ja bekannt. So, aber die Plattenfirma hat gesagt, du kannst hier auf keinen Fall ein Video machen, bei dem du den russischen Soldaten verliebt bist. Wie soll denn das gehen? Hier, vergiss es, ja, machen wir nicht. Und dann kamen die halt auf die geniale Idee, gegen den Widerstand von Elton John eine bildhübsche Russin zu nehmen, die Nikita darstellt. Und deswegen glauben extrem viele Leute immer noch,
dass Elton John nicht schwul ist.
Nein, Nikita wäre ein Frauenname in Russland, ja, wegen diesem Trick und wegen diesem auch sehr clever gemachten Video, ja. Weißt du, da denkt der Elton John, komm, da mache ich jetzt mal ein Lied, wo ich es wirklich so singen kann und wo die Doofies vielleicht gar nicht merken, dass ich ja hier eigentlich einen Mann besinge, hat er auch anscheinend keiner gemerkt. Und beim Video wurde es dann offenbar. Und so Sachen musste der dann halt auch schlucken, ne, und konnte sich dann nicht durchsetzen, ne.
Das würde er heute so nicht mehr dulden. Denke ich mal. Interessante Anekdote. Auf Platz 49, Camouflage von Stan Ridgway. Ganz geiles Lied. Dann auf Platz 48, You to Me Are Everything von The Real Thing. Coole Nummer, finde ich auch.
Was?
Ja, finde ich ganz cool. Dann auf Platz 47, Love Missile von 666 Sputnik.
Das fand ich cool.
Auch coole
das
Nummer.
Das hat mir gefallen.
Auf Platz 46 nochmal hier unser Geheimtipp, A Question of Lust von der kleinen Band Depeche Mode. Auf Platz 45, Spirit in the Sky von Doctor and Dings hier, wisst ihr schon.
Medics,
genau. Auf Platz 44, Bar, Banküberfall von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Ja, cooler Song.
Ja, das auf Platz 43 Human von Human League. Auf Platz 42 auch ein sehr schönes Lied, das Thomas mal mit seiner kleinen Tanzkapelle neu interpretiert hat. Auf jeden Fall landet mit Sicherheit auch in der Tracklist zu dieser Folge. Hit That Perfect Beat von Bronski Beat. Cooles Lied. Auf Platz 41 Russians von Sting. Auf Platz 40 Hunting High and Low von Aha. Auf Platz 38 und 39. Zwei Bands teilen sich den Platz. Einmal Modern Talking mit Atlantis is Calling. Es ist unglaublich. Und Take My Breath Away von Berlin. Wobei das zweite das deutlich bessere ist. Auf Platz 37 The Age of Heaven von Wham. Auf Platz 35 wieder zwei Bands. Einmal die Münchner Freiheit mit Tausendmal Du. Ganz schlimm. Und Why Can't This Be Love von Van Halen. Es ist auch nicht schlimm. Auf Platz 34 I Can't Wait von New Shoes. Platz 33, Bad Boy Miami Sound Machine. Auch das ist auch cool. Das ist auch richtig cool. Auf Platz 32, Pictures in the Dark von Mike Oldfield. Auf Platz 31, Tisento von Mattia Bazar.
Okay. Tisento.
Ach, das ist das. Das ist cool. Auf Platz 30, Geil von Bruce and Bongo. Das war klar, dass das irgendwann mal kommen würde. Auf Platz 29, Holiday Rap von MC Micah oder hasse nicht gesehen. Auf Platz 28, The Sound of Music von Falco. Auf Platz 27, Typical Male von Tina Turner. Auf Platz 26, Burning Heart von Survivor. Auf Platz 25, Rock Me Baby, Robbie Nash. Auf Platz 24, Kiss von Prince and the Revolution. Auf Platz 23, Chain Reaction von Diana Ross. Ist auch cool, das Lied. Platz 22, Papa Don't Preach von Madonna. Auf Platz 21, I Engineer von Animotion. Das ist auch mega cool. Mhm. Jetzt wird's wieder schlimm. Auf Platz 20, Brother Louie von Modern Talking. Es war klar, dass es irgendwie nicht abzuwenden ist. Auf Platz 19, völlig in Vergessenheit geraten, Prinzessin Stephanie von Monaco, Irresistible. Auch mega. Cooler, dreckiger Song.
Ja, also richtig gut singen konnte sie ja nicht. Ne? Das hört man auch, aber nun gut. Ja.
Aber sie machte eine verdammt gute Figur dabei. Das muss man einfach mal so festhalten. Bei dem nicht gut singen. Auf Platz 18, The Promise You Made von Cock Robin. Auch coole Nummer. Mhm. Auf Platz 17, Limousine von Hubert K. Auf
das war so hoch.
Ich dachte, tatsächlich. Cool, ne?
Interessant. Ich dachte, das wurde doch immer so englischsprachig, kein Erfolg mehr, Flop.
Voll der Flop.
Nee. Ah, gut, schön.
Das lief auch im Radio. Also, soweit ich mich erinnern kann. Auf Platz 16, Manic Monday von den Bengals. Auf Platz 15, Rage Hard von Frankie Goes to Hollywood.
Ja,
knaller. Ja, auch mega Nummer. When the Going Gets Tough, Billy Ocean. Ist das das, was ich glaube? Ja,
sicher. When the Going Gets Tough ist das.
Das ist cool. Auf Platz 13, Western Girls von Pet Shop Boys. Keine weiteren Fragen zu der Nummer. Platz 12, Venus von Barana Mama.
Genau, Banana Rama. Das fand ich schon nicht mehr gut. Das war schon Stock Action Waterman Produktions, hat man schon gehört. Da war der ganze Charme weg. Ist ja auch ein Cover.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das der Song ist, mit dem am besten verdient wurde, weil es ja wirklich seit 500 Jahren für Damenrasierer verwendet wird, ne?
Ja, ich meine, der ist aber, weiß nicht, wie häufig der Nummer 1 war, der Song. Der ist ja auch ein cooler Song, aber jetzt, ich fand ja bei Nana Obama immer toll, aber da war dann, es war mir schon so ein bisschen zu glatt.
Dann eine Nummer, die ich nie verstanden habe, The Final Countdown von Europe, aber da ist auch schon genug gedisst worden zu der Nummer. Wäre ich erstmal bei Platz 11, die letzten 10 machen wir zum Schluss.
Dann komme ich mal zum Sport. Am 20. Februar hat der Medienunternehmer Silvio Berlusconi, denn ist ja der immer noch rumgeistert in Italien als Politiker, die Aktienmehrheit am AC Mailand gekauft und wurde dessen Präsident. Und er hat die dann ja auch mehrfach zur Meisterschaft und zum Europapokal der Pokalsieger und den ganzen Kram geführt mit seinen nicht ganz unumstrittenen Methoden. Am 6. Juli gewinnt Boris Becker zum zweiten Mal das Tennisturnier in Wimbledon.
Ach, ein Wahnsinn.
Hat ja nicht so eine überragende Saison gespielt, aber in Wimbledon war er wieder da und hat wieder gewonnen.
Ach, ein Wahnsinn.
Ja. Genau. Der FC Bayern gewinnt das Double-Weltmeisterschaft. Gehen wir ja am Schluss nochmal drauf ein.
Der FC Bayern gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft.
Nein. Einfach so. Ja. Nein, gewinnt das Double. Ja, demnächst gibt es ja wieder dann Club-Weltmeisterschaft mit Bodenreich Verein. Da kannst du dann, da kann man das da mal erzählen. Am 7. Mai ist noch was Interessantes passiert. Der große FC Barcelona verliert das Finale im Europapokal der Landesmeister mit 0:2 im Elfmeterschießen gegen den rumänischen Meister Steaua Bukarest.
Nee.
Das gab's auch nie wieder. Und jetzt kommt's, weil deren Torhüter, der deutschstämmige Helmut Dukadam, alle 4 Elfmeter von Barcelona hält.
Echt? Das ist ja krass.
Sehr schön, ja.
Das ist echt krass. Genau.
Wusste ich auch nicht mehr, habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber fand ich ganz erwähnenswert. Am 16. Oktober hat Reinhold Messner als erster Mensch alle 14.000er erstiegen. Inzwischen gibt's Leute, die sagen, der war da gar nicht oben, weil irgendwo vielleicht noch 50 Zentimeter oder was auch immer gefehlt hat. Aber er war der Erste, der da war. Am 26. Oktober Alain Prost wird zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Und am 22. November der amerikanische Boxer Mike Tyson wird nach K.O.-Sieg in der zweiten Runde über Trevor Berbick mit 20 Jahren jüngster Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten.
Yay.
Mike Tyson kennt man ja heute noch. Also der hat sich ganz schön lange gehalten, ne, dafür, dass er dann damals da war. Aber jetzt kommen erstmal die Filme. 86, ganz großes Thema, Crocodile Dundee. Der Australier, der in die USA geht, war auch bei uns ein Riesenerfolg, obwohl wir die ganzen kulturellen Unterschiede ja gar nicht so verstanden haben. Aber Film hat trotzdem gut funktioniert. Der Name der Rose war ein Riesenerfolg mit Sean Connery. Ist übrigens eine deutsche Produktion gewesen.
Auch eine tolle Verfilmung tatsächlich.
Ja, genau. Tolles Buch, tolle Verfilmung. Top Gun ist ja jetzt auch wieder auferstanden, war damals ein Riesenthema. Ich weiß noch, dass ich diesen Film gesehen habe und spätestens da war es bei mir auch vorbei. Ich glaube, nach dem Film habe ich meine ganzen Revel F-14 und was ich da hatte, wahrscheinlich weggeschmissen. Ich fand den so furchtbar, diesen Film und diese ganze Patriotismus-Scheiße, die da gezeigt wurde.
Robert Emmerich Bibel, ja.
Top Gun war nicht von ihm.
Nee, ich weiß, dass er nicht von Robert Emmerich ist, aber da ging das los mit diesen unsäglichen.
Also hätte er ein Propagandafilm sein sollen, hat wahrscheinlich auch bei einigen funktioniert. Aber ich glaube, der hat auch bei vielen genau das Gegenteil bewirkt. Dann Teen Wolf war auch ein großer Erfolg. Aliens, die Rückkehr, also der zweite Alien von James Cameron, auch großartiger Film. Ich fand den ersten schon toll. Zweite hat das Niveau auch gehalten, finde ich. Blue Velvet.
Immer noch einer meiner wirklich Top 5 Lieblingsfilme.
Sehr cooler Film auch.
Mit einem unfassbaren Dennis Hopper und Isabella Rossellini. Also das ist kaum zu toppen. Wirklich großartiger Film.
Stand By Me war auch großes Thema damals.
Auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich.
Die Fliege, die Geschichte mit der Teleportation, also quasi wie bei Star Wars, nur etwas komplizierter, wird ein Mensch zur Fliege und eigentlich war...
Auch toller Film.
Sehr erfolgreich damals, ja, hat gut funktioniert. Platoon war auch im Kino. Down by Law, Ferris macht blau, Highlander, natürlich auch ein Riesenthema. Auch,
was für eine Ansammlung an geilen Filmen. Ja. Also Down by Law ist auch, also muss man...
Ja, also eben, es hat einiges damals gehabt. Man kam da auch gar nicht nach, alles zu gucken in 86, das weiß ich noch. Ich hätte da jede Woche in die Kino gehen müssen. Das, so viel Geld hat man ja nicht gehabt.
Es gab wirklich tolle Sachen da zu sehen.
Ja, auch Filme, wo man sagen muss, die sind, also jetzt zum Beispiel Highlander, Zitate wie, es kann nur eingeben und so, da weiß heute noch jeder, was Highlander ist. Ja. Dann gab es noch Little Horror Show, also der kleine Horrorladen, wurde auch noch als Film gemacht, aber auch als Musical sehr bekannt. Ich mag überhaupt keine Musicals, aber das ist tatsächlich ganz witzig.
Das ist ganz cool, das stimmt, ja.
Nummer 5 lebt, war auch ein großes Thema. Ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist, aber der sehr lustig ist, ganz gute Prämisse, die auch hat, die unglaubliche Entführung der verrückten Miss Stone. Geht um die Entführung einer Frau. Danny DeVito spielt den Mann dieser Frau und die Entführer wollen Geld und er sagt, nee, ist doch geil, dass er die entführt hat. Haben die Zucker Brothers auch mitgemacht, die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug und dann später die nackte Kanone gemacht haben. Pretty in Pink war auch noch und Clockwise mit Monty Python. John Cleese hat da einen Lehrer gespielt. Poltergeist 2, Momo, das war allerdings nur ein Fernsehfilm von Michael Ende. Und dann noch 3 Filme, die ganz besonders sind. Und zwar zum einen kam der Kurzfilm Die kleine Lampe heraus. Und zwar ist es von Pixar gewesen. Wenn man heute noch einen Pixar-Film sieht, da sieht man ja diese kleine Lampe, die das Logo symbolisiert. Und dieser Film ist damals als digitaler Film schon produziert worden von Pixar 1986. Dann noch 2 Filme, die sehr bezeichnend sind. Auch warum das deutsche Kino, obwohl es in 85 sehr erfolgreich war, in 86 kaum eine Rolle gespielt hat. International war der größte Erfolg im Erotikbereich 9,5 Wochen mit Kim Basinger und Mickey Rourke. Und die Deutschen haben dagegen gesetzt Die Liebesschule der Josephine Mutzenbacher. Jo, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja, ne?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Genau.
9,5 Wochen war auch richtig cool. Das ist echt ein ganz toller Film.
Disco 80. Dann darfst du die Top 10 erzählen.
Ja, auf Platz 10 cooles Lied, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt, also in meine Top 10 hätte es nicht geschafft. A Love Bizarre von Sheila E. Cooles Lied, aber ja. Auf Platz 9, Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, von der Münchner Freiheit. Tatsächlich finde ich diesen Song eigentlich gar nicht so schlimm.
Es ist schon ein Ohrwurm.
Ja, aber ich sag mal, ich fand warum die Typen so scheiße. Aber ja, der Song ist eigentlich echt ganz cool.
Aber ich, ganz ehrlich, wenn in Deutschland Arzneimittelwerbung erlaubt gewesen wäre im deutschen Fernsehen, dann wäre das ja die perfekte Werbung für ein Schlafmittel gewesen, ne?
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Also, ne, das hätte so gut funktioniert, wie du, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst.
Ja, ne? Genau. Ja. Ein Song, den jeder mitsingen kann, ne? Auf Platz 8, Midnight Lady von Chris Norman, oh. Ja.
Oh, furchtbar. Schlimm.
Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Das war aber auch die aller schlimmste Kombination, fand ich, diesen Weichspülpop vom Dieter Bohlen kombiniert mit so einer scheiß Rockstimme und so scheiß Rockballade in Synth-Gewand. Also ganz schlimm, ja.
Entweder stimmt mit uns beiden was nicht oder so, keine Ahnung, aber das erträge ich keine 10 Sekunden. Ja. Das ist, ich möchte alles, kriege Aggression, möchte alles kaputt schlagen. Dann auf Platz 7, Land in Sicht, würde ich jetzt mal sagen, Being Bald von Human League, das ist ja auch wirklich also eine würdige Nummer.
Aber der Song ist doch viel älter, ne?
Der ist zweimal veröffentlicht worden.
Genau, das war der, glaube ich, das Original ist 70er Jahre sogar gewesen und das war dann das Reissue, ja.
Ja, dann auf Platz 6, nicht meine Baustelle, aber warum nicht? Kind of Magic von Queen. Auf Platz 5 fand ich mega geil. Das Video war natürlich der absolute Burner, Sledgehammer von Peter Gabriel. Das war schon wirklich ganz, ganz großes Kino. Auf Platz 4, Lessons in Love von Level 42. Das ist auch also wirklich, lass mich.
Ja, wir haben ja die schlimmsten Hits der 80er genannt und da sind jetzt also der und eben Midnight Lady ganz schlimm.
Also auch nochmal hier der Hinweis, hört euch diese Folge an, da wurde alles schonungslos dargelegt. Auf Platz 3 mit vollem Verständnis Genie von Falco. Das war damals also auch eine Nummer, an die da ging nichts dran vorbei. Im Gegensatz zu der Nummer auf Platz 2, Touch Me von Samantha Fox. Also ja, es ist schlimm.
Im Nachhinein kann man so Sachen ja immer erzählen. Ich hatte ein Poster von Samantha Fox in meinem Mandatenzimmer gehabt und ich fand Touch Me eigentlich auch ganz gut. Das war halt, muss man halt so sagen, das war das, was die pubertierende Jugend sich gewünscht hat.
Sie war schon so ein feuchter Traum eines 14-Jährigen. Also
wenn man sich heute den Song anhört, denkt man auch, was soll das? Aber naja, es hat halt sehr gut funktioniert. Also ich finde es jetzt klassen besser als den ganzen Kram, den Dieter Bohlen gemacht hat.
Das oder auf jeden die anderen Sachen.
Also das muss man schon sagen. Also
schon mehr internationalen Anspruch. Auf Platz 1, ihr werdet es nicht glauben, Wonderful World von Sam Cooke. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass dieser Song, meine ich mich erinnern zu können, in einer Levi's-Werbung war.
Richtig, ja. War das nicht diese Werbung, wo er sich in die Badewanne legt mit der Shrink-to-Fit-Jeans? Und die war natürlich sehr ikonisch, ne? Ich sage jetzt mal so, das war das Touch Me für die Frauen.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall.
Mann
ja.
Mit freiem Oberkörper, recht muskulös, legt sich in die Badewanne.
Ja, richtig. Da wurden die Chippendales schon so ein bisschen vorgegriffen.
Aber muss sagen, ist natürlich ein toller Song.
Ja,
also, das ist ja nicht aus unserer Zeit, aber ja.
Nur nochmal so zum allgemeinen Verständnis für die Leute, die da noch nicht geboren waren. Der wirkte schon also 1986 komplett aus der Zeit, dieser Song. Der wirkte auch damals schon sehr antik.
Ja, soweit dazu. Jetzt komme ich noch zu den Leuten, die gestorben sind im Jahr 1986. Und zwar am 23. Januar stirbt Josef Beuys, damals der bekannteste deutsche Künstler, unter anderem bekannt durch seine Fettplastiken. Es gibt ja die eine Geschichte, die immer kolportiert wird, dass die Putzfrau aus Versehen seine Fettplastik weggeputzt hätte und so weiter. Darauf wird er leider immer reduziert, war aber ein sehr anerkannter und auch ein sehr großer Künstler aus meiner Sicht. Und eine Nebengeschichte, die hatte ich so nie mitbekommen, weil ich da zu jung war, aber 1972 wurde der vom damaligen Wissenschaftsminister Johannes Rau, später ja Bundespräsident und davor Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, als Professor der Kunstakademie Düsseldorf entlassen, weil Beuys der Auffassung war, jeder, der bei ihm studieren darf, ohne Zulassung, darf das einfach tun. Und die Leute sind diesen also abgelehnt worden bei der Kunstakademie und er hat einfach gesagt, schreib dich bei mir und darfst bei mir einen Unterricht. Und das hat dem Rau und allen anderen nicht gepasst, deswegen haben sie ihn rausgeschmissen.
Echt? Beuys. Das habe ich
noch nie gehört, die Geschichte. Das ist so abgefahren. Passt aber auch zu ihm, ne?
Ja, genau. Der war später dann auch Gründungsmitglied der Grünen und war auch mit dem Warhol befreundet und hat diverse Sachen gemacht, ist dann aber leider an einer Lungenkrankheit relativ früh gestorben. Ja, am 24. Januar stirbt Ron Hubbard, Autor von Science-Fiction-Groschenromanen und Gründer von Scientology, der wegen Bigamie, Betrug und Erfindung eines Gerätes, das die Schmerzen von Tomaten messen sollte, wenn man sie aufschneidet, ja, berühmt geworden ist und weil er Scientology gegründet hat. Scientology hat er übrigens aus steuerlichen Gründen gegründet, weil er unzufrieden war, wie schlecht seine literarischen Arbeiten bezahlt werden und ein Autorenfreund ihm vorgeschlagen hat, dann soll er doch eine Religionsgemeinschaft gründen, weil die steuerfrei sei. Ich glaube, wir haben uns jetzt auch in dieser Folge eine Menge Feinde gemacht. Mhm. Falls also nie die nächste Folge dieses Podcasts erscheint, dann hat sich irgendeiner von denen an uns gerecht.
Ja, wir werden am Ende auch nochmal unsere Privatadressen durchgeben, ja, ne? Also dann genau, ja, auch für die Zustellung der Klagen.
Am 27. Januar stirbt Lili Palmer, deutsche Schauspielerin mit britischer und Schweizer Staatsbürgerschaft. Am 10. März stirbt Heinz Nixdorf, deutscher Firmengründer und Wirtschaftsmanager. Der hat die Firma Nixdorf gegründet und das war ein anderer Unternehmer als die, die wir vorhin so präsentiert haben. Der ist leider auf der Computermesse Cebit gestorben an einem Herzinfarkt und der war also der erfolgreichste europäische Computersteller der 80er Jahre und der hat 1972 schon erstmals seine Mitarbeiter an dem Gewinn des Unternehmens beteiligt. Zunächst in Gewinnbriefen, dann in Belegschaftsaktien und ab 1977 hat er zum 25. Firmenjubiläum 102.000 Vorzugsaktien kostenlos an die Mitarbeiter ausgegeben. Und anschließend hat jeder Mitarbeiter in jedem Jahr 2 bis 4 Aktien des Unternehmens bekommen.
So, ihr lieben Industriellen, nehmt euch mal ein Beispiel. Geht auch anders.
Genau, geht auch anders. Er war der erfolgreichste europäische Computerhersteller. Kann man auch machen, wenn man die Mitarbeiter gut behandelt. Der funktioniert offensichtlich. Leider ist er eben sehr früh gestorben, 86. Danach ging es auch leider nicht mehr lange gut. 4 Jahre später war die Firma dann schon pleite, ist dann von Siemens aufgekauft worden und später jetzt von Diebold Nixdorf. Geldautomaten machen die noch. Am 29. November stirbt Gary Grant, US-amerikanischer Schauspieler, bekannt unter anderem für Arsen und Spitzenhäubchen über den Dächern von Nizza. Das hat er mit Grace Kelly zusammengespielt. Grace Kelly, die Mutter von Stephanie, die da rumgetrellert hat. Yeah. Und laut einer oft zitierten Anekdote sagte ein Interviewer einst zu Cary Grant, jeder möchte sein wie Cary Grant, darauf Cary Grant, ich auch.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, war ein sehr lustiger Typ, sehr guter Schauspieler auch, finde ich. Der letzte, den ich noch nennen wollte, der gestorben ist am 29. Dezember, Andrei Tarkovsky, sowjetischer Filmregisseur, der unter anderem Solaris gemacht hat. Eines der interessantesten Filme der 80er Jahre, finde ich. Das zu denen, die das Jahr 1986 nicht überlebt haben und demnach bleibt uns nur noch über die Lügen und Wahrheiten euch aufzuklären, was da so passiert ist. Ich rekapituliere noch mal kurz. Iran-Contra-Affäre, gab sie wirklich? Haben die Amis Waffen an den Iran verkauft und damit die Contras in Nicaragua finanziert? Ja oder nein? Was meinst du?
Denkbar ja, aber ich meine mich an die anderen beiden Sachen erinnern zu können.
Okay.
Deswegen glaube ich, dass das nicht wahr ist.
Dann war Clint Eastwood Bürgermeister des kalifornischen Orts Carmel.
Er war auf jeden Fall Bürgermeister irgendwo.
Ja, also sie ist auf alle Fälle nicht ein anderer Ort.
Ja, also das wäre jetzt aber wirklich gemein. Also er war Bürgermeister, ja, ja.
Das dritte im WM-Finale hat Diego Maradona gegen Deutschland das Tor
mit der Hand erzielt. Ja, er hat das auf jeden Fall getan. Und ich hoffe für dich, dass das auch im Finale war.
Ja, das ist die Frage.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich meine, es war nämlich nicht das Finale, es war das Halbfinale. Aber ja, das würde dann bedeuten, nein, ich disponiere jetzt nochmal um. Das erste stimmt doch und Diego seine Hand benutzt hat, um ins Tor zu machen, ist auf jeden Fall wahr, aber es war nicht im Finale.
Gut, dann lösen wir mal auf, wie das war. Also, die Geschichte mit der Iran-Contra-Affäre stimmt voll und ganz. Die USA wurde übrigens deswegen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auch verurteilt. Inzwischen erkennen die den ja gar nicht mehr an, damit so eine Scheiße nicht mehr passieren kann.
Verständlich, ne? Aus deren Sicht, ja.
Man muss auch wissen, damals haben die Amerikaner den Iran Waffen geliefert. Es war ja nicht lange her, dass die amerikanischen Geiseln im Iran gehockt waren. Reagan hat die dann ja frei bekommen. Carter wollten die ja nicht mehr geben. Der hat denen wirklich eine Menge Waffen geliefert. Die waren damals im Krieg mit dem Irak unter Saddam Hussein, die damals von den Amerikanern offiziell noch unterstützt worden sind. Ja, also die Amis haben es gesagt, schön, haut euch mal gegenseitig die Köpfe ein, wir liefern allen Waffen. Ja, der amerikanische Kongress hatte explizit verboten, dass man die sandinistische Regierung stürzt oder da irgendwas macht in Nicaragua. Die waren seit 1979 an die Macht gekommen, nachdem sie dort einen Diktator abgesetzt hatten und haben dann erstmal eine Verfassung gemacht, die Sandinisten, in der drin stand, das Recht auf Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Rechtssicherheit, die Meinungsfreiheit, den Schutz vor Sklaverei, die Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Gewerkschaftszugehörigkeit und das Streikrecht haben sie garantiert, sowie die Todesstrafe und die Folter abgeschafft. Ja, und die Amis haben nichts Besseres zu tun, als die Regierung wieder absetzen zu wollen, obwohl die eben 1984 bei freien Wahlen gewählt worden sind. Da waren 400 Wahlbeobachter aus 40 Ländern und haben gesagt, das ist eine ordnungsgemäße Wahl gewesen. Die Amis hatten halt viele Konzerne in Nicaragua und denen hat es nicht gepasst, dass da eine sozialistische Regierung ist. Das ist ja auch in anderen Ländern passiert in Südamerika, dass frei gewählte linke Regierungen abgesetzt worden sind, weswegen Länder wie die DDR, also Honecker im Speziellen, der war davon überzeugt, dass sie nie mal Wahlen machen dürfen, weil dann kämen die Amis sofort und würden putschen. Und mit diesen Beispielen war das natürlich Wasser auf deren Mühlen. Ne? Was sagt Reagan, nachdem alles aufgefallen ist? Ich kann mich an nichts erinnern. Wie man heute weiß, ne, wenn irgendein Politiker sagt, ich kann mich an nichts erinnern, jo. Das ist quasi das Schuldeingeständnis des Politikers. Ja. Also da lagst du richtig, das war leider eine Riesensauerei, die damals gemacht haben, die Amis. Lügewahrheit Nummer 2. Und da hast du ja gesagt, das stimmt. Und ja, es stimmt tatsächlich. Clint Eastwood ist dort zum Bürgermeister gewählt worden. Er war das bis 1988. Er war dort Besitzer einer großen Hotelanlage. Und deswegen kannte er diesen Ort sehr gut und hat da auch gewohnt. Und er hatte seinen Film Sadistico dort. 1971 wurde dort gedreht. Da wir jetzt schon zwei Wahrheiten hatten, hast du natürlich recht gehabt. Das Tor mit der Hand Gottes ist nicht im Finale gegen Deutschland geschehen, sondern im Viertelfinale gegen England. Das hat Argentinien 2-1 gewonnen, was besonders brisant war, weil der Falklandkrieg zwischen England und Argentinien damals erst 4 Jahre her war. Und Maradona hat das dann auch später so als Rache an den Engländern gesehen, hat gemeint, ja, es war halt so, wie wenn ich in die Brieftasche geklaut hätte. Heute mit dem Videobeweis möglicherweise hätte der das erkannt. Man weiß das ja nicht so genau, ne? Ob die das gemerkt hätten oder ob
es da nicht... Es war schon sehr offensichtlich.
Ja, es gibt auch sonst sehr offensichtliche Dinge, die dem immer noch durchrutschen, aber ja, dann würde ich sagen, haben wir das Jahr 1986 hinter uns gebracht.
Ja.
Dann schauen wir mal, wer uns so alles als nächster Gast über den Weg läuft. Und nachdem Christian im Jahr 85 einen Song von sich gespielt hat, den er damals aufgenommen hat, bin ich jetzt natürlich in der Pflicht, dann nachzulegen und habe einen Song aus 1986 rausgekramt, den ich damals zusammen mit einem Freund der Band Nachzehrer aufgenommen habe. Da ist später übrigens auch ein Album erschienen, Teen Taken from Tent by Aliens. Und der Song, den ich euch jetzt spiele, der ist von dem Tape 4-Track-Tape und heißt Neurosis. Und der klingt so ein bisschen wie in der Garage aufgenommen. Dabei war das nur in meinem Mansardenzimmer, aber ja, wir hatten halt nicht so viel Equipment. Da haben wir gedacht, verzerren wir halt alles, dann wird es schon irgendwie gut. Also viel Spaß mit Nachzehrer Neurosis.
Thank you.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.